Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Montag, der 4. Januar 2021. Frohes Neues euch allen und auch im neuen Jahr. Da gibt es zwei Konstanten. Leider Covid-19, aber natürlich auch noch was Positives, nämlich jeden Werktag um 7.07 Uhr. Uns hier bei Stand jetzt.
Den ersten Sportpodcast des Tages, für uns jetzt auch des Jahres. Mein Name ist Andreas Wurm. Schönen guten Morgen.
Ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr auch 2021 mit uns dabei seid. Früh aufsteht am, wie passend, Tag des Trivialwissens. Den feiern nämlich heute zumindest die Amis.
Ja, frohes neues Jahr auch von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt es gut angefangen, seid hungrig auf, naja, sagen wir mal, unter anderem triviales Wissen. Aber was ihr bei uns lernt, das ist natürlich alles andere als trivial, möchte ich sagen. Denn wir haben für euch die sportlichen Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Zum Beispiel, was vom 14. Spieltag der Bundesliga übrig blieb, und da sage ich mal, Selbstvertrauen zeigen, ganz wichtig.
Die Vorbereitungen für die Handball-Weltmeisterschaft laufen und Alfred Gislason hat viel Arbeit vor sich.
Ja, und die deutschen Skispringer, die kämpfen mit dem Bergiselfluch. Außerdem ehren wir noch die jüngste Weltmeisterin im Wasserspringen aller Zeiten und wir gratulieren posthum einer deutschen Tennislegende mit einer Eislaufmutti zum Geburtstag.
Neues Jahr, oh Gott, Zeit für gute Vorsätze, aber auch für Wünsche. Wir wünschen uns natürlich ein baldiges Ende der Corona-Pandemie, das ist klar, und alles Positive, was damit zusammenhängt.
Ja, wir haben aber auch natürlich einige Wünsche an das Sportjahr 2021 und welche genau, das verraten wir euch in 2x40 Sekunden. Andreas, fang nochmal an.
Meine Wünsche an das Sportjahr, ja, die sind, dass es überhaupt ein Sportjahr wird für alle bereiten Sportler. Ich wünsche mir, dass ihre Veranstaltungen in diesem Jahr endlich wieder stattfinden können. Ich selbst moderiere viele Sportevents und die sind alle 2020 ausgefallen. Und das tat mir vor allem für die Sportlerinnen und Sportler leid, weil die sich ja auch vorbereiten. Dass es nicht noch einmal so sein sollte. Und ansonsten, ehrlicherweise, gelungene Fußball-Europameisterschaft wünsche ich mir, weil ich ein Teil dieser EM sein werde. Und ich wünsche mir auch, dass das deutsche Team gut abschneidet, damit die unfassbar negative Berichterstattung teilweise auch völlig zu Recht irgendwann ein Ende hat. Und ich wünsche mir, dass Schalke positive Schlagzeilen schreibt, der Negativrekord von Tasmania Berlin, den werden sie nämlich knacken. Ich wünsche mir die Olympischen Spiele in Peking, dass sie friedlich und sportlich hochwertig sind. Ach komm, und Mick Schumacher, der soll seine guten Erfahrungen in der Formel 1 machen. Mindestens mal so ein Achtungserfolg.
Ja, dem kann ich mich in den Grundzügen komplett anschließen. Vor allem wünsche ich mir aber, dass einige Covidioten unter den deutschen Gesichtern der Sportszene vom Weihnachtsmann ein bisschen mit Hirn beschenkt wurden, damit wir ihre kruden Theorien nicht mehr hören müssen. Hallo Thomas Berthold, hallo Alexandra Wester und wie ihr alle heißt. Und dann wünsche ich mir natürlich tolle Sportevents wie du und vor allem eine EM mit einem deutlichen Ergebnis aus deutscher Sicht. Also entweder den Titel, klar, oder ein krachendes Scheitern, damit es über die Zukunft von Jogi Löw danach auch wirklich keine Diskussion mehr geben kann. Ich will das nämlich gar nicht mehr hören, sondern dann endlich klar ist, weiter mit ihm oder er ist raus. Und auch keine Diskussion hören und führen möchte ich bei Fragen von Rassismus, Homophobie und Sexismus. Intoleranz und Beleidigung, die müssen nämlich ein für alle Mal raus aus den Stadien, beziehungsweise am besten raus ganz aus der Gesellschaft. Das ist ein frommer Wunsch. Aber die Hoffnung, die stirbt natürlich zuletzt.
Und da schließe ich mich zu 100% an und wir werden auch hier im Podcast alles dafür tun, dass wir die Dinge ansprechen und benennen, damit sie aus den Köpfen kommen. Und was wünscht ihr euch? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an folgende Nummer, an die 0331-298-5028. 0331-298-5028.
Ja, und ganz wichtig ist, bitte sendet auch 2021 an diese Nummer nur Sprachnachrichten und beginnt eure Sprachnachricht immer mit den Worten Stand jetzt und natürlich eurem Namen, damit wir eure Nachrichten zuordnen und euch auch korrekt zitieren können.
Stand jetzt aktuell.
So, dann gucken wir doch mal zurück auf den 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga und vor allen Dingen auf diesen Sonntagskracher mit den Bayern, die am Ende 5:2 gegen Mainz gewinnen, aber Andreas, zum 8. Mal in Folge mit einem Rückstand fertig werden mussten, ehe es dann zum Schützenfest wurde, diesmal aber nicht mit 0:1, sondern mit 0:2 hinten lagen zur Pause. Hast du geglaubt, dass die das nochmal so drehen werden?
Ja, geglaubt habe ich schon, dass die das Ganze noch drehen werden. Mein kleiner Neffe ist unter anderem Bayern-Fan und der hat schon ganz, der hat mir traurig geschrieben und gesagt, oh, ob sie das noch hinkriegen, Mann, was ist denn da los? Dann habe ich ihm zur Pause gesagt, du, mach dich mal locker, das kriegen die schon irgendwie noch hin. Aber man muss mal ganz ehrlich sagen, also wenn du mit einem 0-2 in die Halbzeitpause gehst und zwar Chancen hast, die nicht nutzt, aber die Mainzer auch wirklich hast gut im Spiel halten können, dann ist das schon ein ziemlicher Kraftakt. Das darf aber den Bayern nicht passieren. Auch wenn sie hinten raus natürlich diese unfassbare individuelle Stärke haben. Aber 2-0 zur Halbzeit, was ist denn das? Zu Hause gegen Mainz, Tabellenvorletzter. Oh.
Ja, und dann vor allen Dingen wieder mal diese Defensive, die ja immer wieder anfällig ist, die sie immer wieder ja in diese schwierigen Situationen auch bringt, dass sie dann hinten raus diesen Kraftakt immer haben müssen. Also auf Dauer kann das doch nicht gut gehen. National vielleicht, aber international?
Ja, das ist, also das wird normalerweise, also bei anderen wird das ganz böse bestraft. Da kann man nur hoffen, dass sie eben nicht 2-0 zurückliegen, also dass sie bei einer stärkeren internationalen Mannschaft das gar nicht zulassen. Ich möchte auch nicht sagen, dass die Mainzer unterschätzt haben. Die haben das ja wirklich gut gemacht und sie haben die wirklich gut ausgekontert. Aber dann darf sich natürlich auch ein Jerome Boateng, der ja auch einen gewissen Anspruch an sich und an seine Leistung hat, da auch nicht so wegchecken lassen und dann auch nur wieder lamentieren, dass das ein Foul war. Ich meine, Entschuldigung, auf der Insel lacht man sich über so eine Aktion tot. Da pfeift kein Mensch. Ja. Und die sollen sich mal hier irgendwie gestern Abend Footballspieler angucken, wie da körperlich gearbeitet wird. Na klar, ein ganz anderer Sport, aber die stehen auf und machen weiter. Also da muss man nicht lamentieren, da muss man richtig gut verteidigen. Und auch bei der nächsten Aktion, also bei dem 0-2, bei der Flanke, der Reingabe, der Kopfball, da kommt der Mainzer ganz frei zum Kopfball. Das darf doch nicht sein. Löchrig wie ein Schweizer Käse, um das Phrasenschwein in einer zu bemühen. Das funktioniert so nicht. International kriegst du das Ding um die Ohren gehauen. Das holst du dann auch nicht mehr auf.
In der Bundesliga schaffen sie es aber immer wieder. Man könnte jetzt fast sagen, sie machen es extra so ein bisschen spannend, damit sie in der zweiten Hälfte noch irgendwie Grund haben, sich ein bisschen anzustrengen und ein bisschen Spaß haben.
Ja, das stimmt. Aber man muss jetzt unterm Strich, muss man aber auch dann sagen, also wenn du das Ding dann wirklich noch 5-2 gewinnst und machst in einer Halbzeit dann einfach mal 5 Tore um, das war natürlich dann auch wieder ein Paradebeispiel, wie gut die Bayern wirklich sind, wenn sie dann einfach mal in ihren Spielrausch kommen. Das haben viele andere Mannschaften, unter anderem der FC Barcelona, auch schon gemerkt. Und da war Mainz natürlich dann jetzt dann völlig überfordert. Ja.
Da hat sich Mainz sogar noch besser verkauft als Barca.
Allerdings. Aber lass mich ganz kurz, weil du sagst, komm, wir gucken nochmal auf den Spieltag von gestern. Vielleicht hast du ja auch mal ganz kurz reingeguckt in das Spiel der Dortmunder gegen Wolfsburg. Das fand ich in großen Teilen eine hochklassige Begegnung. Das war wirklich nicht so richtig schlecht. Komm gleich ja auch noch drauf zu sprechen. Das muss man sagen, Wolfsburg hat lange gut mitgehalten. Mhm. Hinten raus hat Dortmund dann souverän gemeistert, würde ich sagen.
Ja, das ist dann aber auch da individuelle Klasse irgendwo, die ja dann doch durchschimmert, trotz aller Probleme, die man sich in Dortmund dann ja auch immer wieder vorhalten lassen muss.
Allerdings, ja, und das hat dann aber auch einfach gut funktioniert. Und da siehst du, naja, wenn dann hinten aufgemacht wird, weil du vorne ein Tor machst, dann fängt man natürlich auch noch das 2-0. Also, aber es war, um das Spiel sich anzuschauen, war es ordentlich. Und ich muss sagen, es ist ganz persönlich, dass Wolfsburg im Moment eigentlich wirklich einen ganz guten Ball spielt und sich da auch so ein bisschen oben etabliert. Die machen das gut. Das ist jetzt nicht so, dass die schlechten Fußball spielen und auf einmal trotzdem doch da sind. Sondern muss man sagen, es hält zumindest die Plätze nach den Bayern, so muss man es ja leider sagen, auch ein kleines bisschen offen. Ich glaube, daran kann man sich in dieser Saison dann auch erfreuen.
Können viele dann tatsächlich Selbstvertrauen rausziehen aus ihren Auftritten? Vor allen Dingen die Bayern haben mal wieder gezeigt, was mit Selbstvertrauen einfach möglich ist.
Ja, und was können wir sonst noch mitnehmen aus dem 14. Spieltag? Du hast, Malte, in 90 Sekunden plus Nachspielzeit das Ganze mal so ein bisschen aufgearbeitet und du hast gerade schon gesagt, passend zum Bayern-Sieg geht es ja auch da um Selbstvertrauen.
Die Meisterschaft ist entschieden, beziehungsweise nach dem Frühstart der Liga ins neue Jahr ist jetzt schon klar, es wird maximal einen Zweikampf geben zwischen Bayern und Leipzig.
Langweilig.
Tja, was soll man machen, wenn sich die Konkurrenz selbst aus dem Rennen kickt, beziehungsweise ein Trainer schon nach 2 Niederlagen die weiße Fahne schwenkt und das trotz der unübersehbaren Probleme der Bayern? Da sollte man Peter Bosch vielleicht mal fragen.
Could it be possible that you have a little shutting under your pony?
Kann ja eigentlich nicht sein. Bosch hat ja keinen Pony. Aber vielleicht will er seine Mannschaft damit auch nur kitzeln. Wäre möglich. Das kann aber auch in alter Bayer-Rückrundentradition komplett nach hinten losgehen. Und dann wär's am Ende nicht mal Vizekusen. Und das wäre angesichts der Klasse der Mannschaft
flüssiger als Wasser. Einfach überflüssig.
Man muss doch an sich glauben. Dann klappt auch vieles, wie bei Gladbach zum Beispiel. Chancen in der Großpackung vergeben. Am Ende gerade mal ein mageres Türchen erzielt, aber 3 Punkte geholt. Oder Freiburg. Wolfsburg ersten Stotterstart in die Saison hingelegt und jetzt einen vereinsinternen Rekord eingestellt. Viermal in Folge gewinnen konnten die Breisgauer irgendwann mal in grauer Vorzeit. Da saß ihr Trainer noch mit selbstgedrehter im Strandkorb. Oder Armin Younes, der nach 8 Jahren Torflaute wieder traf. Oder Hertas Gudenzi, der ein eigentlich unmögliches Tor erzielte. Torwahrscheinlichkeit seines Schlenzers 4,5%.
Das ist doch nicht möglich, das kann doch gar nicht sein.
Doch, gegen Schalke geht das. Denn wo das Chaos regiert und kein Selbstbewusstsein da ist, da ist alles möglich. Natürlich nur in negativer Hinsicht für Schalke. Nächste Woche dann der Rekord von Tasmania. Aber das Gute für Schalke, über den Pokal ist sogar noch Europa drin.
Stand jetzt aktuell.
Am 13. Januar, da startet die deutsche Handballnationalmannschaft in die WM in Ägypten. Das ist eine WM, die komplett unter dem Eindruck der Corona-Pandemie steht. Die Sicherheitslage am WM-Austragungsort in Ägypten ist Stand jetzt noch ziemlich undurchsichtig. Und deshalb sagten ja auch 8 prominente deutsche Spieler und auch Leistungsträger ihre Teilnahme bereits ab und stellen Bundestrainer Alfred Gislason damit vor eine ziemlich schwierige Aufgabe. Denn selbst für den Trainer Fuchs Gislason ergibt sich jetzt eine ganz, ganz neue Situation nach den Absagen von zum Beispiel Henrik Pekeler und Patrick Wiencheck, um nur mal die 2 prominentesten zu nennen. Da drückt zum gestrigen Vorbereitungsstart in Neuss vor allem natürlich in der Defensive der Schuh. Das erzählte Gislason im Exklusivinterview der Kollegen vom Sportinformationsdienst.
Wir haben 3 unglaublich erfahrene und gute Torhüter, also Weltklasse-Torhüter, alle 3. Aber wir brauchen eine Abwehr vor die zu stellen, damit die Klasse zeigen können. Das ist natürlich eine Sache, die und von daher, das ist eigentlich die größte Baustelle, wie wir vorher gesagt haben.
Das ist eine Baustelle, die Gislason nun in wenigen Tagen bis zur WM schließen muss. Am 13. Januar geht es ja schon los. Dabei wird er auch die beiden EM-Quali-Spiele gegen Österreich am Mittwoch und Sonntag nutzen müssen, um ein bisschen zu experimentieren, seine Spieler einzuspielen. Trotzdem ist die Vorfreude auf die WM trotz dieser schwierigen Bedingungen ziemlich groß beim Bundestrainer.
Ich bin wirklich gespannt und freue mich einfach, diese Erfahrung zu haben, wie schnell und wie gut die Jungs sich da reinbringen.
Soweit Bundestrainer Alfred Gislason. Und mit welchen Gefühlen ist zum Beispiel Nationalspieler Julius Kühn zur Vorbereitung nach Neuss gereist?
Mit positiven Gefühlen. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die WM. Mir ist auch klar, dass die weltweite Situation momentan nicht gerade die beste ist, um so ein Turnier auszuführen. Aber nichtsdestotrotz ist es für einen Sportler das Größte, für Deutschland zu spielen. Und da diese Maßnahme stattfindet, ist es für mich auch dann das Größte, dabei zu sein.
Und wie kommentiert Kühn diese Absagenflut vor der WM, die ja doch einige Probleme jetzt nach sich zieht?
Also gut, man könnte jetzt natürlich sagen, klar, es ist jedes Jahr irgendwo immer dasselbe bei uns, weil es immer wieder Leute gibt, die bei den großen Turnieren fehlen. Meist war es natürlich dann immer verletzungsbedingt. Jetzt vor dem Turnier ist es natürlich eine extrem große Welle an Absagen und gerade auch an Absagen von extrem wichtigen Schlüsselspielern. Es ist jetzt nun mal so, wir sind jetzt wieder sozusagen ein neu zusammengewürfelter Haufen, aber haben immer noch eine richtig gute Qualität in der Mannschaft. Wir müssen jetzt einfach sehr, sehr schnell zueinander finden, weil wir echt wenig Zeit haben miteinander. Und dann wird man sehen, was dann bei der WM passieren wird. Also ich glaube, unser erstes Ziel ist erstmal durch die Vorrunde sauber zu kommen, dass wir halt möglichst dann mit 2-0 Punkten in die Hauptrunde reinkommen. Und dann kann sich in so einem Turnier immer relativ schnell alles zum Positiven hin entwickeln. Man hat es ja zum Beispiel 2016 gesehen, da war auch so eine ähnliche Situation.
Die EM-Quali-Spiele gegen Österreich, die haben wir schon erwähnt. Wie schätzt denn Sportvorstand Axel Kromer die Partien ein, in denen es ja auch um ein bisschen mehr geht als nur ums Einspielen?
Ja, Österreich ist sicherlich ein unangenehmer Gegner. Die haben viel Erfahrung, auch mit unseren Spielern. Die kennen uns aus der Liga. Die sind sicherlich auch nach ihrer letztjährigen Heim-EM auch sehr engagiert und motiviert, auch mit einer Grundstimmung im Land. Sicherlich alles Richtung, wir kämpfen gegen den großen Goliath. Und wir müssen gucken, dass wir uns da gleich mal festigen. Wir haben jetzt ein paar wenige Trainingseinheiten bis zu diesem ersten Spiel und müssen dann gucken, dass wir wettkampfresistent sind, um hier wirklich auch das zu leisten, dass wir die Punkte auch mitnehmen können.
Und was erwartet Alfred Gislason für die WM? Was kann er uns da versprechen?
Dass diese Mannschaft alles da geben wird. Also wir wissen überhaupt nicht, wo wir stehen. Das ist aber auch klar, dass wir weit weg von einer Favoritenrolle sind in diesem Turnier.
Wir bereiten euch auch auf die WM natürlich hier bei Stand jetzt vor in den nächsten Tagen mit weiteren Stimmen aus dem deutschen Lager und natürlich auch mit Einschätzung unserer Experten.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Wir erzählen es euch in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Unser Top des Tages ist Rodeldominator Felix Loch. Der scheint mittlerweile im etwas reiferen Rodleralter von 31 Jahren noch einmal an seine absolute Bestform heranzukommen. Am Königssee, da feierte er am Wochenende seinen 6. Saisonsieg im 7. Rennen und das auch noch mit fast aberwitzigem Vorsprung von einer Viertelsekunde. Das sind im Rodelsport schon fast Welten, also keine Frage. Bei der WM Ende Januar, eben dort am Königssee, da wird der Titel nur über ihn gehen.
Flop des Tages ist das Aus der Riesen Ludwigsburg, beziehungsweise der Abgang vom Leistungsträger Elias Harris. Der hat maßgeblichen Anteil daran, nämlich dass die Riesen Stand jetzt 10 ihrer 11 Saisonspiele gewonnen haben. Doch jetzt geht er nach Spanien. Und er sagt, vor kurzem kam ein Angebot aus Spanien, was für mich immer ein Traum war, den ich mir und auch meiner Familie unbedingt verwirklichen wollte, sagte Harris. Und dann hat er die Ausstiegsklausel gezogen und sein Team damit sicherlich jetzt vor ziemlich große Probleme gestellt.
Geburtstagskind des Tages.
Boris Becker war der erste deutsche Mann, der Wimbledon-Sieger wurde. Der 17-jährige Leimener 1985. Ihr kennt alle diese Geschichte, auch wenn ihr sie vielleicht nicht alle selbst erlebt habt, wie wir zwei alten Säcke. Aber wer war die erste deutsche Frau, die auf dem heiligen Rasen an der Church Road jubeln durfte? Das war ein paar Jahre vorher. Die haben wir nicht mitgekriegt.
Ja, es war nicht Steffi Graf 1988. Nein, das war viel früher, auch früher als 1987. Damals hatte nämlich Claudia Kohde-Kilsch an der Seite von Helena Suková im Damendoppel gewonnen, aber die allererste Deutsche, die in Wimbledon gewann, hieß Silly Awesome. 1931 war das und geboren wurde Silly Awesome am 4. Januar 1909.
Und bei ihrem Wimbledon-Sieg gewann sie 1931 mit 6:2 und 7:5 gegen eine Landsfrau, Hilde Krawinkel hieß die nämlich. Und Silly Awesome hatte, wie man am Ergebnis ablesen kann, letztlich dominiert, ihrer Gegnerin eigentlich keine Chance gelassen. Und das verwundert auch nicht, denn Awesome war verdammt gut. Allein 1931, da hatte sie nicht nur in Wimbledon gewonnen, sondern zuvor auch die French Open und das Turnier am Hamburger Rotenbaum.
Alles unter der strengen Aufsicht von Awesomes strenger und sehr dominanter Mutter Helen. Die war die treibende Kraft hinter der Karriere von Silly, hat ihr als Kind früh einen Schläger in die Hand gedrückt und dann die Karriere, sagen wir mal so, aktiv begleitet, manchmal auch etwas zu aktiv. Mutter Awesome war zum Beispiel auch mal, sie warf einer Gegnerin vor, ihre Tochter hypnotisiert zu haben, weil sie auf einmal so schlecht spielte. Also das muss man sagen, da kam es sogar zu einem Handgemenge.
Ja, schon fast eine Eislaufmutti, würde man heute dann irgendwo sagen. Aber Silly Awesome selber war eher das krasse Gegenteil ihrer Mutter. Sie galt als Star ohne Allüren und ihr Sport hatte sie schon damals in den 30er Jahren rund um den Erdball geführt. So zum Beispiel auf eine ausgedehnte Tour durch Südamerika, auf der sie in Buenos Aires zum Beispiel auch die argentinischen Meisterschaften gewann und im chilenischen Viña del Mar, da hatte sie immerhin in einem Turnier das Endspiel erreicht.
Ja, trotz der Erfolge markierte diese Südamerika-Reise einen Wendepunkt in ihrer Karriere. Sie verschleppte dann auf einem Trip eine Blinddarmentzündung und kam dadurch nie wieder so richtig in Form. Auch zu der Zeit ist das natürlich auch, die medizinischen Möglichkeiten waren da ja auch noch nicht so. 1935 beendete sie dann ihre Karriere, heiratete einen italienischen Diplomaten und Grafen, starb von den vielen Krankheiten gezeichnet, mit nur 54 Jahren. Das war 1963 in Italien.
Überliefert ist ein schönes Zitat über sie von ihrem Tenniskollegen und einem Mann, der später Schriftsteller wurde, Roderich Menzel. Der schrieb nämlich über Silly Awesome: Überall, wo sie das Racket schwang und wo ihr bezauberndes Lächeln die Herzen der Zuschauer erwärmte, hat sie, ohne es zu wissen, Schülerinnen und Jüngerinnen für den Tennissport gewonnen.
Heute in der Sportgeschichte.
4. Januar, das ist in der Sportgeschichte offenbar ein recht perfekter Tag, um Altersrekorde aufzustellen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Hörerschaft, wir präsentieren die jüngste Wassersport-Weltmeisterin und den schnellsten 105-Jährigen auf einem Rennrad.
Da starten wir mal im Wasser. Am 4. Januar 1991, da schrieb nämlich die damals 12-jährige Chinesin Fu Mingxia Geschichte im Wasserspringen. In Perth holte sie bei der WM Gold vom Turm. Jünger war keine Weltmeisterin vor oder nach ihr, also Stand jetzt.
Und schneller als Robert Marchand war kein 105-Jähriger jemals auf einem Rennrad. 2017 schwang sich der Franzose im Vélodrome National nahe Paris in den Sattel und stellte einen Stundenweltrekord in der Altersklasse 105 plus auf. In 60 Minuten kam Marchand ganze 22,574 Kilometer weit. Das ist richtig stark.
Ja, und richtig stark war auch, dass die UCI, also der Weltverband, extra für Marchand diese neue Altersklasse überhaupt geschaffen hatte, damit er danach als Weltrekordler seine Radsportkarriere endgültig beenden konnte.
Übrigens, Marchand ist mittlerweile 109 Jahre alt und immer noch altersentsprechend ziemlich fit.
Stand jetzt aktuell.
Drei Springen der Vierschanzentournee sind mittlerweile vorüber. Gestern gab es das Springen in Innsbruck und am Ende, da stand der Pole Kamil Stoch ganz oben auf dem Stockerl. Nach Sprüngen von 127,5 und 130 Metern gewann er nicht nur den Wettkampf vor dem Slowenen Ance Lanisek und dem Polen David Kubacki, sondern er übernahm auch die Führung in der Gesamtwertung. Die deutschen Springer, die patzten dagegen. Karl Geiger zum Beispiel, der verlor durch Rang 16 seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung und Markus Eisenbichler landete am Ende immerhin noch auf Platz 6. Aber auch Halvor Egner Granerød, der Gesamtführende nach zwei Springen aus Norwegen, der patzte in Innsbruck. Er wurde nur 15. Lassen wir uns das Ergebnis mal von einem Experten einordnen. Gernot Clement, der moderiert Flugshow, der Skispringen-Podcast, zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Und mit ihm habe ich nach dem Springen gesprochen. Gernot, was lief denn bei und für Stoch besser als bei allen anderen?
Kamil Stoch hatte jetzt nicht wesentlich besseren oder wesentlich schlechteren Wind als die anderen, aber er hat ganz einfach heute auf dem Berg Isel genau das gezeigt, was er die vergangenen Jahre über gezeigt hat, nämlich dass er das stabilste Flugsystem im Weltcup hat. Er hat auf der Schicksalsschanze der Vierschanzentournee triumphiert, das Ganze schon zum zweiten Mal. Und obendrein war es sein 37. Weltcupsieg und das unterstreicht ja nochmal deutlich, wer über die vergangenen Jahre das stabilste Flugsystem hatte, Kamil Stoch.
Wie beurteilst du das Ergebnis aus deutscher Sicht?
Also wenn der heißeste Kandidat auf den Tourneegesamtsieg 16. wird, dann kann man als DSV mit dem Ergebnis auf dem Berg Isel nicht zufrieden sein. Klar, mit Markus Eisenbichler hat man in den Top 10 auf Platz 6 einen Lichtblick, aber aufgrund des 16. Platzes von Karl Geiger und dem verkorksten ersten Durchgang kann man ganz einfach mit dem Tag nicht zufrieden sein. Besonders enttäuschend ist die zweite Reihe um Pius Paschke und Konstantin Schmidt, die es einmal mehr nicht in den zweiten Durchgang geschafft haben. Ein Lichtblick ist Martin Hamann. Der Junge hat sich wirklich herangekämpft an die Spitze. Heute ist er 13. geworden und bei ihm muss ich ganz klar sagen, bis er in den Top 10 landet, ist es wirklich nur mehr eine Frage der Zeit. Aber alles in allem kann man natürlich nicht zufrieden sein, denn Karl Geiger hat nun kaum noch eine Chance, diese Vierschanzentournee zu gewinnen.
Warum verspielen die Deutschen offenbar immer am Berg Isel ihre guten Chancen auf den Tourneesieg? Eisenbichler 2019 beispielsweise, Richard Freitag 2018, Geiger jetzt. Gibt es diesen Berg Isel-Fluch wirklich?
Skisprunglegende Toni Innauer hat mal gesagt, der Berg Isel ist ein Ort, an dem man nie hätte eine Skisprungschanze hinbauen dürfen. Ganz einfach deswegen, weil dort so wechselhafte Windbedingungen herrschen. Und die letzten Jahre hat es leider oft einen DSV-Adler getroffen. Karl Geiger sogar die letzten zwei Jahre hintereinander. Aber bei Markus Eisenbichler muss man klar sagen, er wurde auf dieser Schanze Weltmeister. Also es ist jetzt nicht unbedingt eine Schanze, auf der die DSV-Adler nicht zurechtkommen. Aber klar, man hatte viel Pech die letzten Jahre.
Mit Blick jetzt auf Bischofshofen, wer wird denn aus deiner Sicht am Ende den Turniersieg holen?
Natürlich reist jetzt Kamil Stoch mit all seiner Routine und Klasse als Top-Favorit nach Bischofshofen. Halvor Egner Granerød hat jetzt knapp 20 Punkte Rückstand und wird nochmal alles versuchen. Es sind in etwa 11 bis 12 Meter, die er auf Kamil Stoch aufholen müsste. Man wird sehen, vielleicht hat Granerød bessere Bedingungen als Stoch in Bischofshofen und hat ein bisschen das Quäntchen Glück dann wieder auf seiner Seite. Aber ich würde sagen, wenn die Dinge normal ablaufen, dann lässt sich einer wie Kamil Stoch die Butter nicht mehr vom Brot nehmen.
Danke, Gernot Clement von Flugshow, der Skispringen-Podcast. Den Podcast hört ihr übrigens überall, wo es Podcasts gibt. Und am 7. Januar, da solltet ihr auf jeden Fall auch reinhören. Da veröffentlichen die Kollegen nämlich ihren Tournee-Rückblick. Und ihr könnt auch gerne bei Instagram bei den Kollegen vorbeischauen. Da machen die Jungs nämlich nach den Tourneespringen immer zusätzlich noch einen ausgiebigen Live-Talk. Lohnt sich auf jeden Fall.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, da bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Den haben wir selbstverständlich für euch im Auge und wir haben auch die passenden Tipps dazu.
Ja, in der zweiten Bundesliga gibt's Fußball. Da spielt Düsseldorf gegen Paderborn.
Und am 5. Spieltag in der DEL empfangen die Schwenninger Wild Wings die Straubing Tigers und der ERC Ingolstadt die Adler aus Mannheim.
Ist also richtig was los. In England wird übrigens auch Fußball noch gespielt. Da reist der FC Liverpool nämlich nach Southampton oder wie die deutschen Agenturen schreiben würden, da empfängt Hasenhüttl Jürgen Klopp. Und Tennis gibt's auch noch, Delray Beach und Ankara. Da sind zwei Turniere der ATP nochmal allem vorgeschaltet, was danach kommt. Da geht's ja dann weiter mit der Quali für die Australian Open, die in Dubai gespielt wird. Also die Quali, ehe dann Anfang Februar, stand jetzt zumindest die Australian Open, dann hoffentlich in Melbourne auch wirklich über die Bühne gehen können.
Ja, und was ist denn mit dir? Machst du morgen wieder mit?
Ich bin da wieder dabei, ja doch, 7.07 Uhr, da stehe ich dann wieder parat, beziehungsweise da müssen wir ja schon fertig sein, da gehen wir ja schon online, wir sind ja ein Podcast, wir sind ja keine Live-Übertragung, also noch ein bisschen früher aufstehen, aber mein Gott, die Weihnachtspause, die hat uns doch beiden sicher Kraft gebracht, oder?
Aber selbstverständlich, denn wir haben ja den Blick auf die Themen des Tages und eines der Themen von heute wird auch morgen wieder Thema sein, oder? Was meinst du?
Ja, ganz genau. Da sind wir auf jeden Fall mit was Interessantem für euch wieder an Start. Wir wollen doch nicht zu viel versprechen. Ihr sollt ja auch ein bisschen Spannung noch haben, wenn ihr morgen dann um 7.07 Uhr den Podcatcher eures Vertrauens aufmacht, mit dem ihr natürlich Stand jetzt abonniert habt. Und wenn ihr es noch nicht habt, dann solltet ihr das jetzt sofort tun und natürlich auch, wenn ihr über iTunes hört, gerne Sterne verteilen, gerne eine Rezension schreiben, da würden wir uns doch sehr drüber freuen, aber noch mehr freuen wir uns, wenn alle morgen wieder einschalten. Deshalb sagen wir bis morgen Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.